Machtwechsel in den USA. Trump is back in town. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Ja, in Washington setzt der neue Präsident seine Wahlversprechen um. Bereits am Tag von seiner Amtseinführung mit einer Flut von präsidialen Dekreten. Notstandsmaßnahmen an der Südgrenze, Kündigung von internationalen Abkommen mit der WHO und dem Klimaabkommen von Paris, die Ankündigung von der erneuten Intensivierung von Öl- und Gasförderung, aber auch der Drohfinger von hohen Strafzöllen für alle, die Produkte nach Amerika exportieren wollen. Und, kann man da nur sagen, zahlreiche Ansprachen und Tweets. Was für Aufschlüsse lassen sich daraus aus Schweizer Sicht ziehen? Über das diskutieren wir diese Woche. Ich freue mich auf meinen Gast. Herzlich willkommen, Raoul Sagal, seit dem Sommer Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer. In der ersten Amtszeit von Donald Trump hat er unter anderem als Botschaftsrat und Leiter der Finanz- und Steuerabteilung an der Schweizer Botschaft in Washington geschafft. Grüezi, Herr Sagal. Im Vergleich zum Start von seiner ersten Amtszeit vor 8 Jahren wird Donald Trump jetzt nicht mehr geächtet, sondern fast schon geachtet. Von wo kommt das?
Interessante Frage. Also ich glaube, das eine ist, dass er hat können kredibel darlegen konnte, dass er sehr gut war für die USA. Also er hat glaube ich, diesen Leuten, diesen Stimmen oder Leuten, die wahlberechtigt waren, hat er können darlegen können, dass er gut war für sie, dass er Grenzen gesichert hat, dass er geschaut hat, dass die Löhne gut sind. Und darum ist er auch wieder gewählt worden mit einer grossen Mehrheit. Also ich glaube, das Interessante an seiner Wahl jetzt ist, dass er Stimmenmehrheit hat, also das Volksmehr. Er ist der erste US-Präsident seit George W. Bush 2004, der erste republikanische Präsident, der Stimmenmehrheit hat. Also einfach zum Vergleich, zum Beispiel, als er 2016 gewonnen hat, hat er trotzdem 2,6 Millionen weniger Stimmen gehabt als Hillary Clinton. Und dann hat er auch alle Swing States gewonnen, er hat beide Kammern gewonnen. Also er kommt eigentlich schon mit einem sehr starken Mandat, also die Leute vertrauen ihm.
Also kann man sagen, dass trotz, ich sage es mal, seiner Unberechenbarkeit, weiss man, auf was man sich einlässt? Oder weiss man sich mehr, auf was man sich einlässt, als noch vor 8 Jahren?
Genau, also ja, absolut. Also ich glaube, Und ich glaube auch, dass man gesehen hat, dass während der ersten Amtszeit ist das Land nicht irgendwie völlig den Bach abgegangen. Er hat ja dann auch viele von diesen Sachen gebracht. Er hat immer gesagt, in meiner Amtszeit haben wir nie einen Krieg angefangen, die Steuern sind tief gewesen, etc. etc. Und das Zweite, was er, glaube ich, auch sehr gut geschafft hat, den Leuten zu zeigen, dass er in seiner ersten Amtszeit eigentlich der amerikanischen Bevölkerung Besseres da hat als Demokraten während der letzten 4 Jahre. Also sprich Inflation, Immigration, Löhne, also ihnen ist es besser gegangen.
Aber es ist ja gleich erstaunlich, wenn man New York Times hat eine Umfrage gemacht am letzten Wochenende vor seiner Amtseinführung. Und dort ist ja gleich interessant, dass man sagt, über die Leute, die Mehrheit, finden ihn eigentlich als Person nach wie vor unbeliebt, einer der unbeliebtesten Präsidenten überhaupt, aber unterstützen seine Politik. Also 55% ja für schärfere Massnahmen an der Südgrenze und über 60%, das finde ich jetzt erstaunlich, sagen ja, wir müssen uns entflechten von diesen vielen internationalen Verbindungen. Mhm. Ist das etwas, was sich jetzt rückblickend aus Ihrer Sicht abzeichnet hat, dass man eben sagt, ja, und die Unterscheidung auch macht, Trump als Person und Trump die Politik?
Also ich finde das eigentlich sehr gut, dass man hat ja das Gefühl, Bürger und Bürgerinnen verstehen die Sachen nicht. Und sie machen dann, das sind Emotionen, die kommen, und dass man dann das tut, dominieren lässt zur Wahl. Aber ich finde, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie eine Demokratie gut funktioniert. Das heisst, man kann differenzieren zwischen dem Eindruck von einer Person und nein, ich mag ihn nicht, und nein, ich finde es gut, wenn er die Leute auseinander dividieren und so weiter. Aber ich glaube, für mich als Bürger, für mein Portemonnaie, für meine Freiheit, ist er besser und darum wähle ich ihn.
Wenn Sie gerade sagen, für mein Portemonnaie, geht das in die Richtung, dass ja die grossen Tech-Firmen, die haben ja eigentlich eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht. Also im Vergleich zu seiner ersten Amtszeit sowieso, aber eigentlich auch relativ kurzfristig im Vergleich, wo sich abzeichnet hat, dass Kamala Harris es eben nicht wird schaffen.
Nein, also mit Portemonnaie habe ich eigentlich gemeint, dass die Inflation einfach in den USA extrem hoch war. Oder sie hat die Häuserpreise sind 25% aufgegangen, Benzinpreise sind zum Teil 2,5-mal so hoch gewesen. Völlig unabhängig davon, ob das jetzt im Biden seine Schuld war oder ob das sowieso sich wegen Corona so abzeichnet hat, den Leuten ist materiell schlechter gegangen jetzt in den letzten 4 Jahren unter Biden. Sogar Kamala Harris hat das gesagt mit den Häuserpreisen, die sind jetzt 25% aufgegangen, da müssen wir etwas machen. Und dort sehe ich, also, dort sehe ich auch Parallelen zu überall sonst in der Welt. Oder? Die Leute stimmen für die Person, die sie das Gefühl haben, wird sich um sie kümmern. Und das ist halt auch eben finanziell. Dass die Häuserpreise nicht mehr so teuer sind, dass sie mehr verdienen. Es gibt auch x Studien, die zeigten, dass zum Beispiel die Latino-Wähler und auch die afroamerikanischen Wähler haben zum Beispiel während der beiden Jahre netto viel mehr verloren in diesen 4 Jahren als unter der Trump-Administration. Was mit dem Grund ist, warum diese Leute für ihn nachher für den Trump gestimmt haben.
Gut, aber zurückkommen, um die gleich auf die Tech, wo man auf den ersten Einblick sagt, ja, das ist jetzt also total kurzfristig und sehr egoistisch denkt, kehrtwendig gemacht, weil jetzt müssen wir Kniefall machen.
Ja, ich sehe das nicht so. Also ich sehe das so, dass es jetzt die USA sind quasi aus meiner Sicht am Anfang oder ein bisschen nach dem Anfang von einer industriellen Revolution. Also es gibt die Tech-Firmen, die extrem einen extrem grossen Einfluss werden haben auf die Gesellschaft. Und ich denke mir, der Trump hat das erkannt. Und er hat auch jetzt zum Beispiel gesagt, dass er 500 Milliarden zum Beispiel in künstliche Intelligenz wird investieren, günstigere Energieproduktion wird haben und so weiter. Also die technologische Revolution in den USA, die wird stattfinden, die kommt all diesen Tech-Konzernen gut. Also ich glaube, das haben sie angefangen zu verstehen. Und dann ist natürlich schon auch der Punkt, ich mag die Person nicht, aber ich mag seine Politik. Und am Schluss führen die Firmen, oder? Die sieben grössten Tech-Firmen auf der Welt, oder? Die haben ja eine höhere Börsenkapitalisierung als alle europäischen Börsen zusammen.
Verstehen Sie aber gleich von außen gesehen jetzt auch wieder eine gewisse Angst, wenn man die ballte Ladung macht von Geld und dann eben jetzt halt auch die Macht, weil die Tech-Firmen halt näher jetzt auch beim Trump sind, Hass und Hetze quasi auch wieder möglich machen, weil halt viele Regulierungen auch aufgelöst worden sind. Verstehen Sie die Angst, die natürlich auch bis zu uns schwappt?
Absolut. Absolut. Das ist immer so. Also Machtkonzentration ist immer sehr, sehr gefährlich.
Und die haben wir jetzt schon, oder? Das zeichnet sich ab.
Ja, und die haben wir nicht nur wegen dem. Also ich glaube, das eine ist genau das, die Verschmelzung von Wirtschaft und Politik. Und darum eben, dass wenn die 7 Firmen von all den Leuten, die gerade hinter ihm gesessen sind, mehr Börsenmacht haben als alle europäischen Börsen zusammen. Und dann hat er noch geballte Macht, weil er beide Kongresskammern hat. Er hat einen Supreme Court, der eine konservative Mehrheit hat, also 6-3.
Er hat jetzt ein paar Leute entlassen, die auch hinter ihm stehen.
Genau.
Also Privatarmee quasi, oder?
Können wir so anschauen, absolut. Also von dem her, absolut. Also ich sehe, das ist ein Risiko, das ist immer ein Risiko.
Jetzt könnte man aber auch sagen, wenn wir jetzt noch mal schauen auf die Reaktion von diesen grossen Tech-Firmen. All das hätte sich auch abzeichnen nach seiner ersten Wahl. Dort haben sich die Unternehmen nicht hinter ihn gestellt, dort haben sie ihn kritisiert und ihn sogar bekämpft. Wieso macht man es jetzt?
Also ich glaube, das eine ist, er hat in seiner ersten Amtszeit glaube ich, auch noch nicht so ganz klar im Kopf gehabt, was er eigentlich möchte machen. Das ist etwas. Das zweite ist, ich glaube auch, Regulierungen oder Bürokratie sind einfach für die Firmen nicht gut. Oder? Das ist auch, wenn sie auch in der Schweiz schauen. Oder? Untersuchungen in der Schweiz, was tut, wie sagen wir, die Unternehmen am meisten beschäftigen, dann ist das Bürokratie. Es ist nicht, Es ist nichts anderes. Es sind nicht Stromkosten, es sind nicht
Trump-Zölle.
Nicht Steuern, nicht Zölle von Trump, sondern Bürokratie. Und das ist halt schon etwas, wo wir gesellschaftlich irgendwann müssen uns auch in Europa und auch in der Schweiz überlegen, wie wir mit dem möchten umgehen. Wir können nicht die ganze Zeit mehr Gesetze und mehr Verordnungen ohne all die abzuschaffen, weil irgendwann erstickt natürlich die Kreativität. Und das ist, und ich glaube, das ist sicher ein Grund, warum die Tech-Leute auch hinter Trump sind. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Firmen, die sind wahnsinnig gewachsen und auch unter der beiden Administrationen. Also jetzt ist es einfach fortführend. Die sind jetzt plötzlich gross. Ja, die sind schon vorher gross gewesen.
Auf die einzelnen Massnahmen, auch auf die Regulierung, kommen wir nachher noch ein bisschen im Detail. Ich möchte noch, bevor wir im Detail gehen, beim Allgemeinen bleiben. Und zwar nicht nur die Unternehmen, kann man sagen, haben ja ein bisschen eine Kehrtwende gemacht. Auch die Medien haben ein bisschen einen Kniefall gemacht. Also die Medienberichterstattung hat sich auch sehr verändert.
Ja, also ich glaube schon, dass man anfängt zu erkennen, dass das nicht alles nur was der Trump macht, nicht nur heiße Luft ist und nur Marketing ist, sondern dass er eigentlich wirklich auch Sachen ernst meint und er sie macht im Interesse vom Land, im Interesse von der Gesellschaft, dass er wird ernsthaft probieren, dass es zum Beispiel zu tieferen, dass Inflation runtergeht, er wird ernsthaft probieren, dass die Leute tiefere Steuern haben und auch die Firmen, er wird ernsthaft probieren, zum Beispiel, dass die Regulierung und Bürokratie abgebaut werden. Also, und das trifft eigentlich auch Medienschaffende, sind ja auch Leute. Oder? Ich glaube, mein Vater auch versteht, dass es eigentlich vielleicht sogar etwas Gutes könnte sein für das Land.
Ist die Zugänglichkeit, die momentan vermeintlich da ist, also er lässt alle Fragen zu, obwohl er eigentlich die Medien kritisiert, ist er sehr offen und zugänglich. Ja, ja. Ist das jetzt einfach die Show und der Showman Trump? Oder hat er wirklich erkannt, was er da damit bei den Medien auch bewirken kann?
Ich glaube wahrscheinlich auch ein bisschen beides. Also ich würde, also er ist schon sehr clever. Also es ist sicher auch sehr viel Showman Trump. Also zum Beispiel auch bei diesen Geiseln-Freilassungen. Oder er nennt die 30, aber nicht die 300, wo man eigentlich dagegen hat müssen geben, um die 30 freilassen zum Beispiel und so. Also er ist schon sehr, sehr gewieft in dem, was er sagt und wie er es macht.
Sie haben gesagt, mittlerweile weiss man ein bisschen, auf was man sich einlädt. Er kommt ein bisschen mit mehr Programm als noch beim ersten Mal. Auf der anderen Seite hat man aber auch das Gefühl, mit so vielen Ankündigungen, die ja problematisch von Gesetz und Verfassung auch in den USA sind, kann man sagen, auch er testet ein bisschen die Grenzen von seiner Macht.
Absolut. 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 Das hat er auch während seiner ersten Amtszeit gemacht. Und das ist natürlich der Teil, der heikel ist für die Demokratie. Vor allem, wenn man so eine Machtballung hat. Aber das wird er machen. Das hat er auch in seiner ersten Amtszeit gemacht. Und die Leute um ihn herum sind ja auch eher so. Oder Elon Musk, der testet ja auch immer Grenzen halt in einem anderen Bereich. Aber ja, das wird schon ein Test sein. Das gerade mit dem 6. Januar und die Leute freilassen, ist, finde ich, jetzt sehr heikel zum Beispiel.
Wie fest wird er gemessen werden an dem, was er jetzt da in der ersten Woche alles proklamiert hat und rausgelassen hat? Wenn man jetzt allein die Südstaaten-Geschichte anschaut, 8 bis 10 oder sogar 14 Millionen illegale Einwanderungen, die sollen ausgeschafft werden, das ist ja rein, also jetzt einfach logistisch ist das ja schon gar nicht machbar.
Genau.
Also, aber er verspricht es trotzdem.
Ja. Und dann wird er ganz, ganz medienwirksam die Leute rausfliegen, über tun, so wie er das gemacht hat.
Und die Kolumbien schickt es wieder zurück.
Aber die Leute werden dann dort stehen, also die Leute, die für ihn gewählt haben, die für ihn abgestimmt haben, die werden dort stehen und die werden sagen, ah, der Trump, der macht das wirklich. Oder interessant ist, der Obama hat während seiner Amtszeit jedes Jahr mehr Leute ausgeschafft als der Trump. Der Obama hat auch mehr Mauern gebaut als der Trump. Der Trump hat irgendwie neu 127 Kilometer Mauer gebaut, also sozusagen nichts. Und Mexiko hat die Mauer auch nicht gezahlt. Aber die Leute haben das Gefühl gehabt, der macht etwas. Aber vielleicht weiss eben der Trump selber auch, also ich weiss, dass es weiss, dass wenn er die Leute rausnimmt, im Moment ist der Arbeitsmarkt in den USA ja überhitzt. Also sie haben nicht genügend Leute. Wenn er die rausnimmt, dann wird die Arbeitskraft noch teurer, die Inflation geht noch mehr rauf. Ja,
und die Jobs wird niemand machen.
Und die Jobs
häufig.
Genau, das kommt noch dazu. Aber wir hätten einfach niemanden, um die Jobs an sich überhaupt machen. Und das weiss doch der Trump. Also das wissen alle Leute um ihn herum. Er hat ja relativ gute Leute jetzt in Schlüsselpositionen drin. Von dem her, das wird die Medien wirksam machen und dann werden alle denken, er ist ein starker Mann. Aber ich glaube schon, dass er die Grenzen wird stärker kontrollieren im Übrigen.
Gut, aber wo ist denn jetzt da, um nochmal den Bogen zu den Medien zu schlagen, die Medien als quasi die Anwalt von der Stimmbevölkerung, mhm. die eben schaut, weniger als Ankläger vielleicht mhm. von der Regierung, aber als Anwalt von der Stimmbevölkerung, die mhm. sagt, hey, schaut, was der euch da verspricht, ist genau wegen mhm. diesen Punkten ja gar nicht umsetzbar. Mhm.
Ja, da, wahrscheinlich ist da, haben die Medien ja auch ein bisschen ein Gemischtspiel. Auf der einen Seite müssen sie politische Position vertreten und auf der anderen Seite, und wenn die politische oder ja, ist das eigentlich, finden wir es gar nicht gut, angenommen zum Beispiel in den New York Times, was eigentlich gar nicht gut findet, dass er die Leute rausschickt oder deportiert, wie sie das nennen. Und die Medien merken, dass er das eigentlich nur medienwirksam macht, aber sonst nicht. Ich weiß nicht, ob es ihrem Interesse ist, dann zu sagen, er ist eigentlich ein Guter. Also sie sind auch nicht in einer einfachen Situation.
Weil sie ein Stückchen auf ihn angewiesen sind.
Ja, und die konservativen rechten ja. Medien, die finden auch den Trump gut und die ja. werden ihm nicht sagen, ah, er hat aber nur 30'000 Leute ausgeschafft und nicht 3 Millionen. Und
27 Kilometer gebaut, oder?
Genau, ja, also es hat irgendwie mhm. fast niemand Interesse daran, das aufzudecken.
Gehen wir zurück auf die Wirtschaft und auf die Schweiz. Also wir haben gesehen, prominente Firmenchefs, die schliessen die Reihe hinter mhm. Trump. Wie sieht jetzt das aus, wenn wir auf die Schweiz und auch auf Europa schauen? Das America First, das überall kommt, mhm. Das hat Auswirkungen oder kann Auswirkungen mhm. haben, sehr stark auf Europa und auch auf die Schweiz. Mhm. Also wo liegen da die grössten Herausforderungen?
Für Europa oder die Schweiz?
Ist es ein Unterschied?
Ja.
Ja.
Ja. Also ich glaube schon. Ich glaube, also wenn man zum Beispiel, ja, also ich glaube, es ist ein klarer Unterschied. Also wenn man so ein bisschen die Blöcke anschaut, wo ich denke, wo einen Einfluss werden haben oder Europa unter Druck setzen würde, dann ist das, erstens sind das Zölle, zweitens ist das NATO-Beiträge und drittens ist das der Abbau von der Bürokratie. Und beim ersten, bei den Zöllen,
könnte uns auch tüpfen, oder?
Einige europäische Länder haben sehr hohe oder relativ hohe Importzölle für amerikanische Produkte. Das klassische Beispiel sind immer die deutschen Autos, wo viermal höhere, also es gibt viermal tiefere Zölle für deutsche Autos, die in die USA gehen, also umgekehrt.
Landwirtschaftsprodukte sind auch so, oder?
Genau. Und die Schweiz zum Beispiel, wir haben das nicht, oder? Schweizer Produkte im Schnitt handelsgewichtet haben eine dreimal höhere Zahl, wenn sie in die USA gehen, als US-Produkte in der Schweiz. Also wir sind bei 0,7 versus 2,2%. Also wenn wir das nur rein so anschauen, dann ist die Schweiz anders betroffen als zum Beispiel Deutschland, wo für die Autos viermal mehr, für amerikanische Autos viermal mehr verlangt. Zum Beispiel.
Also das heisst, und Sie glauben, so differenziert würde man das anschauen?
Das wird. Also ich bezweifle, der Trump wird jetzt nicht einfach global, er wird auf gewisse Produkte globale Zölle bringen, wo er denkt, dass die für nationale Sicherheit sind. Ob das denn nationale Sicherheit, aber ein gutes Beispiel, Trump 1, sind ja die Stahl- und Aluminiumzölle, wo er gefunden hat, er wendet das gegen alle Länder an. Und dort kommen wir sicher auch drunter. Mhm. Und dort kommen wir auch doppelt drunter, unter Umständen, weil, wie das war, während Trump 1, hat die EU auch gefunden, wir machen den Stahl- und Aluminiumzölle, aber auch gegen alle. Also das heisst, die Schweizer Exporteure haben eigentlich weder in die USA noch in die EU können zu guten Tarifen exportieren. Und das ist natürlich eine Gefahr.
Also er hat ja jetzt bei dieser Zuschaltung beim WEF hat er gesagt, also erstens, alle, die nicht werden in Amerika produzieren, denen machen wir das Leben schwer und mhm. kommen mit Zöll. Mhm. Und er hat ja schon explizit auch kritisiert, das, was Sie vorher gesagt haben, dass wir zum Teil, also Europa, Sachen wahnsinnig teuer importieren lassen und auf mhm. der anderen Seite das aber nicht hat in Amerika. Mhm. Also Sie haben schon das Gefühl, ja. die Differenzierung jetzt wird er machen und sehen, okay, also in der Schweiz ist es anders als in Europa, was mhm. Zölle anbelangt mhm. jetzt mal.
Mhm. Also während seiner ersten Präsidentschaft hat er entweder nach Produktegruppen oder nach Ländern unterschieden. Länder war damals eigentlich nur China gewesen und Produkte sind zum Beispiel die Stahl- und Aluminiumzölle. Und jetzt kann es sein, dass man sagt, okay, es gibt deutsche Autos und oder wenn man das weiterentwickelt, natürlich, wir haben auch irgendwie 30 bis 50'000 Arbeitsplätze von Automobilzulieferer, die von dem indirekt betroffen wären.
Weil oder, die deutsche Autofirma beliefert.
Weil die deutsche Autofirma beliefert und so weiter und so fort. Aber ich sage, ich glaube, im Indirekten wären wir sowieso, wenn der Handel schwieriger wird, werden wir betroffen sein. Und die Lieferketten werden komplexer werden, aber ich glaube dort, also für mich ist eigentlich so der ganze Gegenpol zu dem, einfach, dass ich glaube, dass die US-Wirtschaft jetzt noch mehr befeuert wird werden durch den Abbau von der Bürokratie, durch die tiefen Energiekosten, durch die Investitionen in die Zukunftstechnologien. Und dort sind Schweizer Firmen halt einfach führend.
Gut, also das klingt jetzt gar nicht so schlimm, nein, mal in dem ersten Moment.
Genau.
Ich will vielleicht noch einen Aspekt anschauen, der jetzt gerade jüngst ein bisschen für Schlagzeilen sorgt. Das ist die ganze Chip-Geschichte. Mhm. Wo die Schweiz, wo man glaub noch nicht weiss, was der Grund ist, wieso die Schweiz jetzt aus der ersten Gruppe in die zweite Gruppe geht, ist mit der Folge, dass man nicht mehr uneingeschränkten Zugang hat. Mhm. Was natürlich für unseren Forschungsplatz, insbesondere ETH, für Aufschrei gesorgt hat. Also, aber das wäre gravierend, wenn das so wird bleiben, oder?
Also, dort sind wir ja jetzt noch in dieser ganzen jetzt gibt eine Kommentierungsperiode, oder? Die haben das jetzt mal rausgetan, das war ja die Biden-Administration, die schauen jetzt das an. Wir als Schweiz tun das auch kommentieren. Und dann müssen wir schauen, wo wir rauskommen. Aber wir sind nicht das einzige Land, oder? Polen ist nicht dabei, Luxemburg ist nicht dabei, Israel ist nicht dabei. Und das sind ja auch relativ eng verbündet. Es ist auch noch nicht ganz klar, wie das wird passieren oder funktionieren, wenn Deutschland auf Polen etwas liefert. Aber dort sind wir dran, das ist auch unsere Aufgabe als Schweiz, um zu schauen, dass wir in die erste Kategorie kommen. Die Frage wird sein, was braucht es dafür? Oder?
Wir haben zum Beispiel das Kriterium sind, zum rausgehen, oder?
Ja, genau. Also und dann gibt es zum Beispiel ein Investment Screening. Es gibt so verschiedene Themen, die halt aufkommen. Und da sind wir am Abklären.
Also das heisst, so der drohende Wohlstandsverlust, wo man sagt, weil jetzt Amerika halt konsolidiert und vor allem für sich selber schaut, sagen Sie, der droht, so verstehe ich Sie, Europa mehr, bedroht Europa mehr als jetzt einmal die Schweiz per se?
Ich würde das sagen, weil Europa hat eben höhere Einfuhrzahl für gewisse amerikanische Produkte. Zweitens wäre das unter Druck auf den NATO-Beitrag. Das kostet halt auch Geld, oder? Dass sie ihre 2, 3, 4, 5 Prozent, das ändert immer wieder, sollen zahlen. Und das Dritte ist, die EU ist noch stärker als die Schweiz von Überregulierung betroffen. Und hohe Energiepreise. Das heisst, der Abstand zu den USA wird einfach noch grösser werden, weil die USA wird anfangen zu deregulieren. Und die EU ist immer noch eher so am klassischen PET-Deckel regulieren. Und wir sind irgendwo ein bisschen dazwischen. Und wir müssen einfach auch als Schweiz schauen, dass wir aus meiner Sicht eher auf der liberaleren Seite bleiben, als in Richtung, jetzt immer noch das kleinste regulieren, wo eigentlich niemand wirklich interessiert.
Also könnte aber zum Beispiel gerade Europa einen Trumpf haben im Zusammenhang mit der Abnahme von oder mehr Öl, mehr Gas, würde ja eigentlich Europa sich anbieten als grosser Abnehmer für die neuen quasi Lieferungen aus den USA.
Also absolut. Ja, klar.
Das könnte ja. Also
das hat auch in dem, Sie haben das angesprochen, im Trump seine WEF-Rede, oder? Einer von den Leuten, der ja die Frage gestellt hat, ist ja der Präsident von Total 11. Und der hat ja gesagt, wir sind sehr daran interessiert, amerikanisches Gas auf Europa zu holen. Ja, klar. Und das findet er ja auch lässig, der Trump, oder? Das sind natürlich Aufträge. Saudi-Arabien hat gerade versprochen, 600 Milliarden zu investieren und so. Das gehört er gerne.
Sie haben gesagt, die Zollerhöhungen jetzt mal vielleicht aus Schweizer Sicht. Jetzt aber nochmal zurückkommen. Man hat das Gefühl, die Wirtschaft in Amerika wird befeuert. Da profitiert natürlich auch wieder Europa und wir auch. Ja. Aber es hat einen anderen Aspekt, nämlich den innenpolitischen. Also Güter würden ja dann für die Amerikanerinnen und Amerikaner teurer werden. Ist das etwas, das wir in Kauf nehmen?
Wenn was? Wenn würde es teuer werden? Wenn er Zoll würde?
Wenn er Zoll
würde? Ja, klar. Ja, eben, darum glaube ich auch, dass
das ist ja dann wieder tricky.
Sie werden teurer werden und sie werden auch die Inflation anheizen. Oder? Und wie ich gesagt habe, ich glaube, einer der Hauptgründe, warum Kuhn hat, ist die Inflation. Und er wird eine von seinen Messkriterien, wenn er das Büro verlässt in 4 Jahren, wird sie, wo steht der Börsenkurs und was ist die Inflationsrate gewesen? Also ja, darum wird er das sehr ernst anschauen, ob er das wirklich macht. Und er wird es, glaube ich, nur dort machen, wenn es zum Beispiel Produkte gibt, die nicht substituierbar sind. Also wenn es die USA selber produzieren kann, ist es für ihn weniger wichtig, weil dann kann die Inlandnachfrage das kompensieren. Wenn es aber Produkte sind, wo zum Beispiel, es kommt ja immer so die Sache mit den Pharma, oder? Unsere Pharmaindustrie produziert Sachen, die sie in den USA nicht haben oder nicht können und so weiter. Und wenn man dort auch noch Importzölle drauf tun würde, dann würde das Ganze noch viel schwieriger machen. Also noch teurer und noch schwieriger für Patienten. Von dem her, das wird schon aus meiner Sicht, das wird differenzierter betrachtet werden.
Kommen wir zu dem Punkt, Sie haben das schon angesprochen, mit der Deregulierung. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf Tech und auf die KI, mhm. da legt er grossen Wert darauf, mhm. dass Amerika den Vorsprung behalten kann, mhm. 500 Millionen investieren mhm. und deregulieren. Mhm. Wir in Europa fangen an mit dem AI-Act von der EU. Regulieren. In der Schweiz denkt man auch darüber mhm. nach. Oder? Man Social-Media-Plattformen mhm. abstellen, in Amerika auch, und dann stellt man sie wieder an. Oder? Mhm. Also, da gehen wir in eine ganz andere Richtung als er.
Ja.
Wie passt das am Schluss zusammen oder wie crasht das am Schluss zusammen?
Ja, ich glaube, die Auswirkung ist da sehr, sehr sichtbar. Oder? Ich sehe im Moment auf der Welt grosse Volkswirtschaften, gibt es nur eine, die wächst, und das sind die USA. Oder Europa, leider, Deutschland, Frankreich, Italien, UK, all die Volkswirtschaften, die laufen nicht gut. Die UK ist nicht mehr in der EU, aber die laufen nicht gut. Und das hat auch sehr stark mit Regulierungen zu tun.
Also, wenn ich Sie schnell unterbreche, das heisst, wenn wir jetzt all das nicht lässig finden, was der Trump macht, wir haben gar keine Alternative, wenn Sie sagen, das ist der einzige Markt, der wächst.
Ja.
Zum Investieren oder irgendetwas.
Das sehe ich absolut so. Es ist auch, es beweist sich auch heute, es ist der grösste Exportmarkt für die Schweiz, die USA. 70 Jahre lang war es Deutschland, bis 2021. Seit 2021 sind die USA der grösste Exportmarkt. Es ist der grösste Empfänger von Schweizer Auslandsinvestitionen. Also die Schweiz hat über 350 Milliarden in die USA investiert, also Schweizer Firmen und so weiter. Wir sind der sechste, also wir sind ja irgendwie zwischen der 18. und 20. grössten Volkswirtschaft, aber wir sind der sechstgrösste Investor in die USA und der grösste in Forschungsentwicklung. Also die Schweiz ist der grösste Investor in Forschungsentwicklung in den USA. Und die USA sind der grösste ausländische Investor in der Schweiz. Also, ich glaube, welches Modell besser funktioniert, mehr Regulierung oder weniger Regulierung, ist glaube ich, relativ klar. Und für mich heisst das nicht keine Regulierung. Also, das muss man auch sagen. Es geht nicht darum, dass man nichts hat, aber für eine gewisse, wie der Schumpeter das genannt hat, kreative Destruktion, braucht man einfach ein bisschen Risiko.
Also, Trump hat ja gesagt, wir werden es ihnen so einfach wie möglich machen. Das heisst, mehr oder weniger keine Regulierung, oder?
Ja, er wird auch nicht alles selber bestimmen können. Das kann er gar nicht. Es gibt einen Kongress und es gibt Leute, die Interesse haben. Ein Gesetz kann er nicht erlassen. Er kann nur die Executive Orders machen. Also er ist nicht, das gehört auch ein bisschen zum Marketing. Oder? Er wird nicht alles machen, was er sagt, aber er wird sie in die Richtung stoßen.
Gut, aber er hat eine Mehrheit im Kongress, wenn auch eine knappe. Also der bringt er natürlich viel durch. Wo
ja, aber für die wir brauchen normalerweise eine qualifizierte Mehrheit. Mhm. Eine qualifizierte Mehrheit. Im US-Senat hat er nur 53 Stimmen. Mhm. Also er braucht ja mehr als 60. Mhm. Also das heisst, er braucht immer einen Demokraten, der mitmacht.
Gut, also alles wird er nicht durchbringen.
Ja, und im Repräsentantenhaus ist es noch viel, viel enger, die Mehrheiten. Also, so einfach wird es nicht sein.
Also das ist, es klingt jetzt gerade so ein bisschen, da können wir ein bisschen beruhigt zurücklehnen. Also,
ich finde, absolut, ja.
Was ein bisschen für einen Aufschrei gesorgt hat, ist die Ankündigung, also quasi erstens die Kündigung vom Pariser Klimaabkommen mhm. und dann die Ankündigung von Gas- und Ölförderungen auch in Gebieten, wo man eigentlich als Naturschutzgebiet mhm. erklärt hat. Wenn wir jetzt gerade bei dem sind, das kann er auch nicht einfach alleine machen, oder? Er kann Naturschutzgebiet erklären, aber er kann sie nicht einfach alleine aufheben.
Ja, genau.
Also das heisst, dass jetzt überall wieder Öl gefördert wird, das ist jetzt noch nicht ganz definitiv, oder?
Ja, also, und dann gibt es ja immer noch die Gerichtsfälle. Oder? Sie haben ja auch eine sehr starke, wie wir in der Schweiz auch, eine Gewaltenteilung. Und also das Parlament, eben der Kongress ist etwas, aber dann eben noch die Judikative, also das Gericht. Also das heisst, das werden wir sehen, wie das funktioniert.
Was hat das für die Wirtschaft an und für sich? Wir, die jetzt in diese Richtung gehen, ganz Europa, in die Elektrifizierung, mhm. weg von fossilen Brennstoffen. Probieren auch die Produkte natürlich, angefangen bei den Autos, mhm. aber für den ganzen Rest auch, Solarpanels, hoch zu halten. Mhm. Und jetzt kommt der grosse Markt Amerika, der mhm. sagt, interessiert uns nicht, ich setze wieder auf Benziner mhm. und Dieselauto, mhm. auch bei den Lastwagen. Mhm. das muss doch Auswirkungen haben, auch auf uns.
Also ich denke mir auch, wir werden sehen, aber wahrscheinlich wird jedenfalls dort weniger investiert dann vor allem in die nachhaltige Energie. Oder ich denke, das ist vor allem aus meiner Sicht das, was nicht gut ist an dem. Oder dort, wo das Geld herfließt, gibt es mehr Innovation. Und das heisst, es wird vielleicht in diesem Bereich weniger Innovation geben. Was es nicht notwendigerweise wird geben, ist weniger Konsum. Oder? Weil das tun's, also Texas ist ja so ein schönes Beispiel, wo ein völlig konservativer republikanischer Staat ist heute. Aber sie haben extrem viel Windenergie, extrem viel Renewables, also nachhaltige Energie, einfach weil es entweder weil es Förderprogramm gibt oder weil sie erkennen, aha, wenn ich Solarpanels auf mein Dach tue, ist es einfach günstiger, als wenn ich anderen Strom nehme. Also das sollte man nicht, vergessen. Das Ding ist aber schon, dass in China natürlich dann der Vorsprung in all diesen Themen
noch grösser wird werden.
Und dort glaube ich, ich habe mir schon vorstellen, dass Trump sich dort Gedanken darüber macht, weil er hat ja nur 4 Jahre.
Gut, aber die Förderprogramme, gerade im Bereich der Erneuerbaren, ja, die wird er natürlich auch oben runterfahren, wenn er wieder...
Ja, er wird einen Teil runterfahren, das hat er auch gesagt, aber von dem Inflation Reduction Act sind ja etwa 80-85% der Investitionen, also von den Fördergeldern, die sind in republikanische Staaten gegangen, weil dort hat das Land zur Verfügung gehabt und so weiter. Also er wird nicht seine eigenen Leute quasi das Geld wieder entziehen. Also die werden nicht angelangt, aber gewisse Sachen, vielleicht für neue Ausschüttungen und so weiter. Aber ich glaube, mich beschäftigt eigentlich mehr Zukunft in diesem Bereich als jetzt gerade Gegenwart. Weil ich glaube, wenn man langfristig dort nicht investiert, dann ist das einfach nicht nachhaltig.
Also Zukunft heisst, was kommt nach dem Trump? Oder wo steht Amerika, wenn der Trump fertig ist?
Genau.
Kann man dann ein bisschen darauf münzen, sein Slogan «Make America Great Again», muss man dann sagen, so great ist Amerika dann in dem Fall momentan nicht, wenn man sagt «Make America Great Again».
Ich meine, das tut er ja gerne suggerieren. Ich teile die Auffassung überhaupt nicht. Das ist ja so ein Slogan, der schon von anderen Präsidenten x-mal gebraucht worden ist. Ich teile das überhaupt nicht. Oder? Ich finde, die USA ist, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt keine grosse Volkswirtschaft, also China läuft im Moment auch nicht so gut, die so gut läuft wie die USA. Sie haben tiefe Arbeitslosigkeit, extreme Börsenkapitalisierung, tiefe Steuern, tiefe Energiepreise, sehr viel Innovation. Also man muss das gar nicht. Also er erbt das Land in einem sehr guten Zustand. So wie er das auch, muss ich auch noch sagen, so wie er es auch vom Obama geerbt hat. Also, beides Mal, er startet in einer sehr guten Position.
Das muss man ja immer sagen bei jedem Präsident, oder? Er übernimmt ja, er fängt ja nicht bei Scratch null an, sondern er übernimmt das ja in irgendeiner Verfassung. Ja. Und da sind die Ausgangslagen beide Mal jetzt sehr gut.
Finde ich absolut. Natürlich gibt es die Inflation jetzt zum Beispiel und so, aber das hat sich ja angefangen schon reduzieren, schon unter den Biden und so weiter. Also ich finde, er übernimmt. Darum kann er auch nicht so viele Leute abschieben, zum Beispiel, weil die
schaffen voll... alle irgendwo. Ja, genau. Also ja, nein, also
viele.
Ja, oder wer braucht?
Genau.
Lassen Sie uns noch schnell. Sie haben das vorhin China und die ganze Elektromobilität, oder? Mhm. Aber das ist ja irgendwie noch witzig, oder? Jetzt hat Elon Musk ist einer von seinen ganz engen Berater mit Tesla. Und auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite will er wieder mehr Benziner und Diesel, also fossilbetriebene Autos. Das geht ja überhaupt nicht zusammen. Also er will eigentlich keinen Boom von Elektroautos, weil das würde ja seiner Strategie entgegengehen. Für das steht aber Elon Musk.
Ja, ich glaube, das ist eine von einigen Differenzen, die beiden haben. Aber das ist sicher ein Teil, also sie haben sicher schon x-mal darüber geredet, weil ich auch schon sie haben ja mal so eine Conversation gemacht für 2 Stunden, wo sie sich ein bisschen leicht daran gerieben haben, aber wo dann der Trump gesagt hat, ich verstehe, dass das mit Elektroautos eine gute Idee ist. Dort wird sich zeigen, also ich kann mir sehr gut, also sie haben ja sicher darüber geredet, ich kann mir sehr gut vorstellen, das eine ist, für den Trump ist natürlich jetzt relativ nützlich, wenn keine chinesischen Elektroautos reinkommen, oder die 100% Zölle, die Biden eingeführt hat, die helfen natürlich im Musk. Wie eine Chinesin, ja. Und das Zweite ist, dass ich schon glaube, dass sie sich irgendwie arrangiert haben, dass trotzdem zum Beispiel auf Bundesstaaten, das muss man auch nicht unterschätzen, die Bundesstaaten, die können ja extrem viel selber entscheiden, wie in der Schweiz Kantone, oder? Sie haben ja ganz unterschiedliche Kantonsstrukturen, Förderprogramme und so weiter. Also ich glaube, wahrscheinlich stimmt es ein bisschen für beide im Moment.
Wie gross, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Rahmenbedingungen, die jetzt, wenn man dereguliert und wirtschaftsfreundlicher machen will, als sie ist, wie gross, wenn das jetzt wirklich kommt, wie gross ist die Gefahr, vielleicht auch für die Schweiz, dass die Rahmenbedingungen nicht nur genutzt werden für Export, sondern dass dann ganze Firmensitz halt verleiht werden, weil halt das Package das Bessere ist. Ist das etwas, was in der Schweiz könnte drohen für einen gewissen Teil der Wirtschaft? Oder sagen Sie, nein, das lange dann
nicht? Ja, also grundsätzlich ist das schon. Also, was ich glaube, ist, es wird Ausbau oder Investitionen werden, also zukünftige Investitionen werden schon auch stärker jetzt in den USA stattfinden. Aber das ist etwas, das ist ein Trend, den wir seit Jahren feststellen. Wieder komme ich auf das zurück, was ich jetzt dreimal gesagt habe. Es ist eigentlich der einzige Markt, der wirklich am Wachsen ist. Für viele Firmen. Also es gibt Nischenprodukte und die EU und so weiter und China. Aber und darum werden die Firmen, wenn sie überlegen, ob sie ausbauen wollen, denken sie eigentlich im Moment eher an die USA. Aber das sind auch wieder, oder, der Trump ist 4 Jahre da, also das sind alles längerfristige Projekte. Ob jetzt der Trump ein bisschen katalytisch wirkt, für das, wegen diesen Zöllen, und wir sowieso schon mal machen wollen, das mag sein. Und die Gefahr für die Schweiz sehe ich eigentlich nicht, weil in vielen Bereichen, zum Beispiel was Fabriken und so weiter, dort Platz und haben wir ja im Moment auch nicht mehr so. Zuwanderung ist auch ein Thema. Das ist so ein bisschen informell, aber so quasi für 3 neue Jobs in den USA von einer Schweizer Firma wird auch oft einer da geschaffen in der Schweiz für alles Mögliche, für Headquarter-Funktionen. Also, ich glaube, das würde auch der Schweiz nützlich sein, wenn Schweizer Firmen expandieren in die USA.
Können wir nochmal eben, einzig grosse Wachstumsmärkte, können wir gleich auch noch sagen, trotz dem ganzen, von dieser Wirtschaftsankurbelung, dürfen wir aber gleich nicht vergessen, und das ist eine immense Zahl, ist die Staatsverschuldung, die USA ja hat. Und die hat er übernommen. Und all die Programme, also scheint es zumindest, die er jetzt da, wo da ist, die wirken ja im ersten Moment mehr, dass die Verschuldung noch höher wird und nicht gerade, dass sie oben runterkommt. Oder täuscht das?
Ja, also erstens, er hat die Staatsverschuldung übernommen, aber er hat die eigentlich auch kreiert. Also die hat es immer schon gegeben, aber wenn man die Zahlen anschaut, wo es dann wirklich stark aufgegangen ist, ist das während seiner Präsidentschaft gewesen. Einerseits wegen Covid, wie er das immer sagt, aber andererseits auch wegen seiner Steuersenkungen. Und nachher jetzt mit den beiden ist quasi nicht weniger geworden. Er hat ja klares Ziel, mit der ganzen Innovation, mit dem Abbau von der Bürokratie, mit weniger Leuten, dass er, wir können eigentlich die Staatsausgaben senken. Auch mit der technologischen Revolution. Zum Beispiel Gesundheitskosten mit AI, er hat ein wunderschönes Beispiel gesagt, mit künstlicher Intelligenz, dass man Gesundheitskosten senken kann. Also er hat schon Überlegungen und Pläne, also er oder die Leute um ihn herum, wie man das könnte senken. Es ist ein Problem. Und es ist nicht gut und es ist nicht nachhaltig mit einem Land, aber wo eine Reservewährung ist. Sie sind ja noch nicht auf dem Niveau von Italien oder von Japan. Und ich denke mir einfach, wenn es Japan bis jetzt noch nicht vertätscht hat, wird es noch ein bisschen länger gehen, bis das mit den USA passiert. Wieder, ich finde es nicht gut, aber ich glaube jetzt nicht, dass es ein akutes Problem ist.
Wir könnten noch abendfüllend diskutieren, sind am Schluss der Sendung. Zusammenfassend bleibt schon auch die Frage, bedeutet jetzt die erneute Trump-Wahl ein Stück weit als Ende vom alten Westen, so wie wir ihn kennen?
Ja, also ich denke mir schon, dass er stärkere isolationistische Tendenzen, wie das so schön heisst, hat. Das hat es aber in der Geschichte der USA die ganze Zeit gegeben. Es hat dann eigentlich erst während dem Kalten Krieg hat sich dann quasi das so etabliert, dass die USA auch zuständig sich fühlen für den Rest und vorher so ein, zwei Elemente. Was ich glaube, ist, dass wenn es gut kommt, dass es eine Rekalibrierung gibt von dieser Beziehung. Das heisst, dass zum Beispiel NATO ist schon ein schönes Stichwort, oder? Dass warum sollten die USA 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verantwortlich sein für die Sicherheit von Europa? Es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, oder? Warum sollte es, also, oder warum können wir uns nicht selber verteidigen, wir jetzt als Europa, oder? Es hat mal den schönen Spruch gegeben, warum sollen 330 Millionen Amerikaner 550 Millionen Europäer vor den 130 Millionen oder 150 Millionen Russen verteidigen. Und so ist es. Oder? Wenn die Amerikaner würden sagen, sie den die Ukraine nicht mehr beschützen, dann wir können dem gar nicht entgegensetzen. Also, und das ist in vielen Sektoren, oder? Auch viele von den internationalen Organisationen, die haben einen enormen Reformstau. Und wir als Schweiz haben viel, das ist auch ein grosses, viele von den Anliegen sind auch Schweizer Anliegen, oder? Wir finden die hoch ineffizient. Sie verschwenden extrem viel Gelder und Energien. Aber als Schweiz können wir nichts bewirken. Wir versuchen das immer wieder mit Koalitionen mit anderen Ländern. Aber die Amerikaner, die der grösste Beitragszahler sind, sie können das eben beeinflussen.
Und sagen, wir machen nicht mehr mit, dann müssen die sich einfach reformieren.
Oder wir zahlen nicht mehr. Mhm. Und darum, wenn es gut kommt, ist das Risiko, wenn es gut kommt, dann gibt es eine Rekalibrierung von all diesen Sachen. Und das ist auch in unserem Interesse.
Gut, lassen wir das vorerst anschauen, wie sich das entwickelt. Ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Machtwechsel in den USA, Euphorie, Katerstimmung oder Resignation? Wie ist die Stimmung in Amerika und welche Antworten hat die Schweiz auf das zweite Mal Trump im Weißen Haus? Das ist konkret mit dem Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, Raoul Sagal. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt sind gerade TVZ aktuell. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander.